Hallo und willkommen bei Bitcoin im Turm, euren Podcast rund um das Thema Bitcoin. Wir möchten euch heute mit einem tollen Gast begrüßen, und zwar den Danny Franzrepp und zusätzlich dabei noch der Simon.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Und ich, der Pierre. Ich möchte den Danny vorstellen aus einer Beschreibung von Photo International. Danny Franzrepp ist Fotograf und Professor für Gestaltung an der HNU. In seinen fotografischen Arbeiten dokumentiert er die visuelle Ästhetik anthropogener Systeme und deren Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft. Er wurde 2019 mit dem Emerging Photography Award ausgezeichnet, hat mehrfach den International Photography Award in Gold und Kreativpreise wie den Red Dot IF oder den DDC Award gewonnen. Du kommst ziemlich viel rum mit der Fotografie und deinen Leistungen. Danny, herzlich willkommen.
Dankeschön, Pierre. Und danke für die Vorstellung. Ich glaube, das muss ich echt auch mal googeln, wo du die überhaupt her hast. Aber es trifft's gut. Vielen Dank.
Ja, ziemlich beeindruckend und ziemlich interessant. Möchtest du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
Kann ich gerne machen, wenn du magst. Also wie du eben gesagt hast, ich bin seit 2010 Professor an der HNU für Gestaltung und Multimedia-Produktion. Ich war vorher Artdirektor und Kreativdirektor, vor allem im digitalen Bereich. Heißt, ich habe ganz einfach gesagt sowas wie Websites gemacht oder so digitale Markenauftritte, also so Logos, Designelemente in Print, aber wie gesagt, vor allem auch digital. Ursprünglich bin ich zu dem ganzen digitalen Thema gekommen, weil mein Papa eben über 30 Jahre bei IBM war. Das heißt, ich hatte relativ früh Rechner zu Hause, also so Anfang der 80er, einen ersten IBM-PC und habe da bestätigt damit gearbeitet. Aber jetzt auch nicht so, dass ich nur programmiert habe oder sowas, sondern ich habe einfach versucht, als Jugendlicher Spiele zum Laufen zu bekommen oder irgendwas damit zu machen, was mich eben interessiert hat. Aber so hatte ich halt relativ früh Zugang zu dem ganzen Thema Rechner und auch in der Mischung halt Gestaltung, weil ich das schon immer benutzt habe, um so Gestaltungsthemen digital darzustellen, weil ich Skateboard gefahren bin, ein bisschen Graffiti gemacht habe und irgendwie immer trotzdem was mit Rechnern zu tun. Und so hat sich das dann eben entwickelt, dass ich jetzt das in der Lehre und Forschung vertrete und eben auch Fotografie mache, was auch so ein bisschen auf das ganze Skateboarding-Thema und auch meinen Vater zurückzuführen ist, der mir so die erste Digitalkamera und auch die erste früher noch normale Spiegelreflexkamera halt mit so, mit Film eben noch geschenkt hat.
Ja, und jetzt verbindest du quasi Technik und Fotografie miteinander, denn du hast in Ulm eine Ausstellung zum Thema Bitcoin und Proof of Work. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Du hast ja schon gesagt, du hast dich ein bisschen für die technischen Aspekte interessiert, aber was hat dich da hineingebracht?
Ja, ich habe mich 2016 circa zum ersten Mal so sehr intensiv und ernsthafter mit Bitcoin und Blockchain beschäftigt. Eigentlich zuerst wirklich aus Interesse, also jetzt nicht aus fotografischer Sicht, sondern wirklich, weil mich interessiert hat, was das ist, was die Idee ist. Ich habe, wie gesagt, vorher 15 Jahre lang in dem Bereich gearbeitet, also so digitale Gestaltung, Gestaltung von Websites, war viel im Internet unterwegs, habe da viel entwickelt und deswegen hat mich auch interessiert, was dieses digitale Geld ist, platt gesagt. Und deswegen bin ich da einfach so ein bisschen tiefer eingestiegen, habe mich dann über Jahre immer weiter damit beschäftigt, war eigentlich eher von der Idee begeistert und wollte die verstehen. Und 2020, während der Pandemie, waren so 2-3 Fotoprojekte, die ich eigentlich angestoßen hatte, so ein bisschen ins Stocken gekommen. Und ich habe mich immer mehr mit dem Thema eben beschäftigt, also Blockchain, Bitcoin, Krypto. Und auf der Basis ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es mich auch visuell interessiert. Also so diese Also ich habe mich generell immer so ein bisschen gefragt, neben der Theorie und dem, was ich gelesen habe und verstanden habe, wie sieht dann das aus? Also dieses Riesennetzwerk weltweit und die Leute, die das aufbauen, weil wir ja wissen, dass es eben nicht irgendwie eine zentrale Firma ist, sondern unheimlich viele Nodes, also Menschen weltweit oder kleinere Firmen oder Betreiber, die halt dezentral dieses Netzwerk aufgebaut haben, die Technologie, die Systeme. Und irgendwie wollte ich mehr verstehen, wie sieht sowas aus und wie ticken die Menschen dahinter. Und auf der Basis habe ich dann 2020, eher Ende 2020, angefangen, wirklich in Foren, in Facebook-Gruppen oder auch im Internet Firmen zu recherchieren und Leute, die Mining betreiben. Damals vor allem Bitcoin und Ethereum, also als Ethereum auch noch Proof of Work eben war. Und habe versucht, so erste Kontakte aufzubauen, weil ich eben mich interessieren Computer und diese Ästhetik schon immer, Menschen auch. Und auf der Basis wollte ich sehen, ob man daraus nicht ein Projekt machen kann, was mich A, visuell interessiert und B, aber auch das ganze Thema Mining für die Nachwelt festhält, weil ich eben das Gefühl hatte, dass das in der Skalierung noch nicht passiert ist. Also es gab immer so ein paar Berichte, ein paar Bilder, aber noch nicht so richtig in der Tiefe was. Und deswegen habe ich gedacht, egal wie es ausgeht, in 10 Jahren ist es entweder ein historisches Dokument oder vielleicht eine Dokumentation von was, was unheimlich viel Einfluss auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte hat.
Ja, sehr cool. Wie haben die Leute denn darauf reagiert? Also ich kann mir vorstellen, dass, also wenn ich mir so den typischen Bitcoiner vorstelle, der schon weiß, also wenn in der Materie drin ist, dass er ja es um Werte geht, der aber auch bei sich selber sehr darauf bedacht ist, wahrscheinlich privat sein zu wollen, deswegen ja auch den Zugang dann zu Bitcoin hat. Wie reagieren denn die Leute, wenn man dann plötzlich in dem Forum schreibt, hey, ich hätte Bock mit dir ein Fotoprojekt zu machen, hast du Lust da mitzumachen? Oder also, was für ein Feedback hast du denn bekommen oder wie sah das denn aus? Wie kam es denn an die Leute ran, dass sie tatsächlich dann Bock hatten, mit dir sowas zu machen?
Es gab ganz verschiedenes Feedback. Ich kann auch wirklich verstehen, wenn es da jede Menge Menschen gibt, die sagen, ja, ist irgendwie komisch und was soll ich jetzt auf Bildern und wieso muss ich damit in die Öffentlichkeit? Deswegen völlig okay, wenn sich da auch manche nicht dazu bereit erklärt haben. Aber im Großen und Ganzen war mein Ansatz, dass ich komplett offen war. Also ich habe einfach komplett kommuniziert, was ich machen mag, warum ich das mache, dass das später in einem Buch und vielleicht Ausstellung gezeigt werden soll, und so auch quasi in Facebook und auf Foren das komplett transparent geschrieben. Und dann hatte ich verschiedenes Feedback. Wie gesagt, einige waren eher so, dass sie gesagt haben, ja, was soll ich dich quasi bei mir zu Hause einladen, so dass ich dir auch noch mein System zeige und dann kommt irgendwer anders und nimmt das mit oder vielleicht bist du von der Steuer oder sonst irgendwas. Aber es gab auch echt einige, die einfach gesagt haben, naja, mein Gott, also ich bin von der Idee überzeugt, ich möchte gerne zeigen, was wir da machen. Das ist eben nichts Illegales. Ich möchte da transparent sein und die haben mich dann eben eingeladen. Also es gab, ich würde sagen, weniger als ein Drittel so Response, die da offen waren, aber es ist auch normal. Also auch bei anderen Fotoprojekten kommst du nicht bei jedem überall direkt rein oder jeder ist offen. Wie gesagt, ich würde ja sogar verstehen, wenn ich jemand auf der Straße porträtieren will und er sagt, wieso willst du von mir ein Foto machen? Also jeder hat das Recht zu sagen, was soll das? Aber einige der Miner waren halt wirklich so offen, dass sie gesagt haben, ja klar, es ist eine schöne Idee, das für die Nachwelt quasi zu dokumentieren. Und ich zeige dir ein bisschen, was ich da mache. Und zuerst war ich bei jemandem in München zum Beispiel, beim Jan, der hat einfach so damals noch Ethereum mit Grafikkarten gemeint. Der hatten so ein paar Gaming-Rechner da gehabt und war aber auch jemand, der so interessiert war an Technologie. Also der hat so ein eigenes kleines Computer in dem gehabt, wo der halt Rechner gebaut hat. und hat sich auch früh mit dem Thema Mining beschäftigt und hat mich da eingeladen und hat mir also seine Mining-Setup gezeigt und hat mir aber auch mehr zu dem ganzen Thema erklärt, weil ich muss wirklich sagen, klar habe ich mich vorher auch damit beschäftigt, aber für mich war dieses ganze Projekt, das zu dokumentieren, auch so ein Weg für mich, noch mehr darüber zu verstehen. Also ich mache gern so Projekte, wo ich dann halt, die mich selbst interessieren, wo ich durch die Projekte halt selbst mehr lerne eigentlich. Und da habe ich, dadurch, dass ich die Leute da kennengelernt habe, auch unheimlich viel mehr gelernt und verstanden, wie das alles funktioniert und was da dahinter steht und wie groß dieses weltweite Netzwerk ist. Also ja, einige haben mich offen empfangen, also so Privatleute, genauso wie dann einige Firmen, die gesagt haben, sind wir offen für. Und es ist ja vielleicht sogar von Interesse, dass irgendwie so ein bisschen über uns berichtet wird. Und generell war es so, dass es mir auch dann geholfen hat, als ich so die ersten ein, zwei Fototermine hatte, also so von Minern, und dann so ein bisschen zeigen konnte, was ich da mache und das dann eben in Foren darstellen, um halt zu zeigen, dass es eben nichts ist, was irgendwie negativ in die Presse kommt oder sowas, oder die Bilder nicht an einer Stelle verwendet werden, wo die eben nichts zu suchen haben. Und dadurch war das eigentlich ganz gut, also hat gut funktioniert.
Genau, du sagst ja, dass es zu Dokumentationszwecken zu einem gewissen Grad auch ist und um es dir auch selber näher zu bringen und natürlich durch das Fotoband, was du dann ja herausgegeben hast, auch für andere dann ein interessantes Objekt sozusagen ist, wo man dann da mehr Zugang finden kann. Hattest du dann eine gewisse Auswahl oder eine gewisse Herangehensweise, wie du jetzt das Projekt aufbauen möchtest, also wie du verschiedene Themen auch abdecken möchtest, oder hat sich das eher so entwickelt durch die Kontakte und dann ja in gewisser Weise dann aufgebaut durch den Erfahrungsschatz, die du dann selber gewonnen hast, wieder neue Aspekte auch mit reinbringen kann, neue Aspekte dann auch beleuchten kann? Oder? Wie geht man so ein Projekt an? Also ist es eher so end-to-end geplant oder sehr viele individuelle Entwicklungen, die dann auch dann mit in dem Buch dann auch abgebildet sind?
Für mich waren so verschiedene Dimensionen von Anfang an wichtig. Trotzdem war es natürlich so, dass ich damit arbeiten musste, was so möglich ist, wo ich reingelassen werde. Aber zum Beispiel war mir von Anfang an klar, dass es Menschen gibt, die das so privat bei sich machen mit ein paar Rechnern und dass es auch Unternehmen gibt, die das irgendwie in großen Farmen im Endeffekt betreiben. Das heißt, ich wollte so all diese Dimensionen zeigen von so kleinen Leuten, also Kellerminer, die es bei sich im Keller grob machen, oder halt in einem kleineren Setup, bis hin zu so wirklich professionellen Mining-Farmen. Das war mir für mich so ein Thema. Für mich war auch das Thema, so verschiedene Dimensionen zu zeigen von, wie gewinnen die zum Beispiel die Energie, was gibt's da an verschiedenen Setups. Damals hatten noch Ethereum-Grafikkarten oder spezielle Miner wie die Antminer für Bitcoin und so. Also halt diese ganzen Dimensionen schon. Was mir relativ klar war, dass ich jetzt nicht weitergehen wollte und sagen, okay, ich zeige jetzt auch noch die Finanzwelt oder ich zeige die Leute, die das auf YouTube irgendwie beeinflussen oder die Chartanalysten oder sonst irgendwen, weil mir die eigentlich von Anfang an sehr stark in Medien vertreten waren. Also für mich war es ja gerade wichtig, dass ich so ein bisschen zeige, was dahinter ist, also wirklich auf was das System aufbaut, die Leute, die wirklich quasi das Netzwerk betreiben und die davon überzeugt sind und jetzt nicht so die Leute, die den Hype auf YouTube generieren oder in irgendeiner Form so in Medien sind oder NFTs verkaufen oder sonst irgendwas. Da habe ich eine Abgrenzung gehabt und ansonsten habe ich halt versucht, so gut wie möglich verschiedene Aspekte zu zeigen. Also ich war nicht, ich habe nicht immer, also versucht, nicht immer die gleiche Art von Energieressource zu haben oder im gleichen Land oder das gleiche Setup, sondern so eine Varianz von allem. Trotzdem ist es halt so, dass ein paar Einflussfaktoren mich ein bisschen beschränkt haben. Ich bin halt in Europa ansässig, deswegen habe ich erstmal geschaut, wer so in Deutschland aktiv ist und dann halt, wer in Europa aktiv ist. Und es wäre halt schwieriger gewesen, jetzt von mir aus nochmal in die USA zu kommen, sowas. Deswegen habe ich geguckt, gibt es ähnliche Setups halt zum Beispiel in Europa, die man besuchen kann. Und dann war ich halt davon abhängig, wer mich reinlässt. Ich war zum Beispiel, also mir ging es teilweise um Nachhaltigkeit, können wir später gern drüber sprechen, aber ich wurde halt zum Beispiel dann eingeladen, mir ein System anzuschauen, wo ein Gewächshaus dranhängt. Ich habe aber auch jemand angeschrieben, die quasi eine Algenzucht mit der Abwärme betreiben. Da kam aber wenig Feedback. Deswegen kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, wer ist da offen dafür. Aber an sich hat es ganz gut geklappt, das Spektrum quasi so ein bisschen abzugreifen.
Ja, wir können ja ganz gerne mal drauf eingehen, so ein bisschen, wo du dann warst. Also du sagst, du hast in Deutschland eher gestartet. Ich weiß auch, dass du in Russland warst zum Beispiel. Aber was würdest du sagen, sind so die, ja, die interessanten oder wo, was hatte ich mit so den Aha-Effekt oder was hat so den richtigen oder einen Wow-Effekt, wo du dachtest, wo du dann vor Ort warst, dachtest, oh wow, das ist jetzt eine Erfahrung, die ich jetzt hier gesammelt habe, wo ich jetzt so erstmal gar nicht gedacht hatte, dass sowas auf mich zukommt oder dass es so aussieht oder dass ich jetzt hier das erleben kann. Also gibt es so ein paar Highlights, wo du sagst, okay, die sind ganz besonders oder ja, oder unterteilt sich das, dass jedes so ein bisschen seinen Höhepunkt hatte, wo man sagt, okay, da nehme ich dann ganz zurück oder das ist eigentlich eine coole Sache und da kann vielleicht ein bisschen davon erzählen, so ein bisschen vielleicht auch chronologisch, wie du vom einen zum anderen kamst.
Im Prinzip waren es sehr viele verschiedene Momente so, die mich fasziniert haben. Eigentlich, ich habe es am Anfang schon so ein bisschen gesagt, man kann sich das alles in der Theorie herleiten, wenn man viel drüber liest, wie so ein Netzwerk weltweit aussehen muss und dass es halt tausende Leute gibt, die das betreiben und unheimlich viele von diesen Minern. Und dann gehst du halt bei jemandem in den Keller und da stehen auf einmal so 10 von diesen Geräten. Oder du gehst irgendwie an einen Fluss und da ist ein kleines Häuschen und da ist theoretisch erstmal ein Flusskraftwerk drin und dann schaust du nach links und da stehen auf einmal auch wieder 3, 4 Antminer und noch ein Rig mit Grafikkarten und so. Und es ist halt so real dann auf einmal. Also und vor allem ist es halt überall. Und das war sehr faszinierend, dass halt eben so diese Fülle von Orten weltweit gab, wo du nicht damit rechnest. Du gehst in irgendein Privathaus, irgendwo im Keller und da stehen auf einmal super viele Miner, die dieses Netzwerk mit am Leben halten. Genauso, wenn jemand sagt, ja, wir haben da ein riesen Mining-Unternehmen und wir haben verschiedene Standorte und die laden dich halt ein und du darfst irgendwo hin und darfst dir das anschauen, dann ist das vielleicht auf Bildern, auf ein, zwei Bildern so ein kurzer Moment, wo du denkst, okay, so sieht es wahrscheinlich aus. Aber wenn du dann in irgendeine alte Lagerhalle gehst und dann irgendwo ums Eck und da stehen auf einmal so wirklich 1000 oder 10.000 Systeme, also in dem größten Miner in Russland, also in der größten Mine, wo ich war, waren es so um die 10.000 einzelne Miner, dann ist es halt gigantisch. Also das einfach zu sehen und zu sehen, dass es wirklich so in der Realität so existiert und dass so viele Menschen weltweit diese Systeme am Laufen haben und wirklich das ganze Netzwerk stützen, was irgendwie viel mehr meinen Glauben so materialisiert hat, wenn man das so sagen kann. Also diese abstrakte Welt für mich halt durch so Fotografie und durch dieses Projekt einfach greifbar zu machen und zu sehen, okay, krass, das existiert überall und es ist irgendwie überall so ein bisschen anders, aber doch sind alle irgendwie auch gleich in dem, was sie machen und in ihrem Ansatz und den Gedanken. Und also das Faszinierendste war wirklich eigentlich, dass es überall in so vielen verschiedenen Facetten stattfindet und auch an so Orten und von Menschen, wo ich es vielleicht gar nicht erwartet hätte.
Und wie hast du, also dich hat es jetzt ja technisch und allgemein beeindruckt, aber du bist ja auch mit einem konkreten Auftrag in Anführungszeichen so ein bisschen dorthin gefahren, um zu sagen, okay, wie stelle ich das jetzt fotografisch dar oder designtechnisch? Welche Komponenten interessieren mich da? Kannst du da vielleicht mal drauf eingehen, also wie man da überhaupt vorgeht oder wie du diese Komponenten verbindest? Weil wenn du auf einmal erschlagen bist von dem vielen und das irgendwie dokumentieren willst, du machst ja wahrscheinlich jetzt, ja, wie wir am Anfang gehört haben, nicht so 0815 Fotos, sondern du hast ja schon eine klare Vision wahrscheinlich, wie was aussehen möchte oder was für dich entscheidend oder wichtig ist.
Ja, also ehrlicherweise ist es so, dass du auf jeden Fall, also ich, viel mehr Fotos mache, als später in so einem Buch auftauchen. Also in dem Buch sind es am Ende 72 Fotos, meine ich, und ich habe vielleicht ein paar tausend gemacht. Also heißt schon auch, dass das Editing nicht immer nur dann direkt stattfindet, wenn ich vor Ort bin und ich sage, okay, ich mache hier jetzt die drei Fotos und die kommen mit Sicherheit ins Buch und dann mache ich in der nächsten Location die drei, sondern es kann schon gut sein, dass ich mal 100 oder 200 Fotos an einer Location mache, wir aber dann 5 oder 10 in dem Buch verwendet haben und da auch viel Editing im Nachhinein ist. Also, dass ich mir dann im Nachhinein anschaue, okay, in der einen Location haben wir jetzt viel von den Minern drauf, in der anderen Location ist es vielleicht deutlich interessanter zu zeigen, wie so Aspekte von mir aus Nachhaltigkeit, wie so ein Gewächshaus aussehen oder so, da muss ich nicht nochmal die gleichen Miner zeigen. Aber trotzdem habe ich mich schon von Anfang an mit einer Art Plan fokussiert. Also mir ging es immer darum, die Menschen in dem Kontext zu zeigen, mir ging es immer darum, die Systeme zu zeigen und mir ging es immer um den Aspekt, so ein bisschen den breiteren Kontext, also wo findet es statt, wie sieht es vielleicht auch ein bisschen von außen aus, was ist mit dem Thema Energie mit dran, aber das war so der Fokus und ansonsten waren es wirklich eher Themen wie, was interessiert mich visuell, also ich könnte ja ehrlich gesagt den ganzen Tag Kabel fotografieren, weil ich es unheimlich ästhetisch finde, wie so ein Kabelbaum teilweise aussieht, so verrückt es klingt, oder auch irgendwie schon immer von so einer Steampunking-Ästhetik angezogen wurde, also so Technologie, Menschen, muss nicht alles super clean sein, aber in irgendeiner Form war es für mich schon immer so, dass ich hätte ja ein Makrofoto, also so eine Nahaufnahme von so einem Server-Rig machen können und mir gefällt es unheimlich gut. Viele andere sagen, was ist da los, wieso fotografiert der Computer? Ich mag es halt, das ganze Thema Technologie und ich mag gleichzeitig halt Menschen und die Geschichten und habe versucht, diese Geschichten, die jeweils mir erzählt haben, auch so ein bisschen mitzunehmen. Also was sehe ich da und welchen Kontext bieten die mir von dem Hintergrund, den die mir so erzählt haben. Aber es ist wirklich schon so, dass ich einen groben Fahrplan habe, ich recherchiere, was die so machen. Und dann ist es aber wirklich auch in der Situation reagieren. Was ist interessant? Was wird vielleicht noch nicht gezeigt? Was ist der Kern von dem Thema, was ich da gerade abbilden kann eigentlich?
Gab es Sachen, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie Bitcoin-spezifisch? Ich erinnere mich vielleicht ohne zu großartig zu spoilern, aber das eine Foto in der Aluminiummine, wo du sagst so, okay, also das, wenn ich jetzt irgendwelche Standardrechner mir anschauen würde, dann würde ich dieses Szenario irgendwie nicht wahrnehmen können. Also hattest du solche Situationen öfter, die in diesem Kontext irgendwie zu etwas Besonderem geführt haben oder sehr interessant waren?
Ja, schon. Fürs Erste fand ich sehr interessant, dass zum Beispiel in Russland die Systeme total handgemacht gewirkt haben. Also nicht im negativen Sinne, aber dass du halt wirklich nicht so ein Riesenunternehmen wie Google dahinter hast, das einen mega sauberen, super neuen Serverpark da stehen hat, sondern dass zum Beispiel eine der größten Minen, die ich da besucht habe in Russland, an der finnischen Grenze oben, im Endeffekt, wie du gesagt hast, in so einem alten Aluminiumwerk war, dass die wiederverwendet haben. Und das war dann eben nicht so, dass es komplett neu gebaut war, sondern du hast immer noch so ein paar ältere Elemente gehabt, die vielleicht noch aus dem Aluminiumwerk waren, die einfach noch da rumlagen. Man hat so Regale aufgebaut. Man hat die Miner, also die in dem Fall zum Beispiel Antminer halt, in die Regale gepackt. Und das eben nicht so super sauber und strukturiert, wie man sich es halt vielleicht von Hightech-Themen vorstellen würde, sondern wirklich so, wie man es halt kennt, wenn jemand vielleicht das mit seinen Bordmitteln, also mit Baumarktmaterial eigentlich macht. Und in dem Fall fand ich es halt interessant, dass es möglich ist. Also, dass die Miner so robust sind, dass die das zulassen und dass quasi der Code und das System eigentlich so robust ist, dass das in einer Hightech-Mine in Schweden oder von mir aus auch mittlerweile in Texas und überall funktionieren kann, dass es als Liquid Mining funktionieren kann, was total fortschrittlich ist, aber dass du es halt genauso gut mit einem ähnlichen System irgendwo betreiben kannst, wo eben noch nicht irgendwie ein Reinraum oder sowas existiert. Und das fand ich schon sehr spezifisch, weil ich nicht gedacht hätte, dass du das System so robust weltweit aufbauen kannst und auch, dass es eigentlich relativ einfach ist, das zu betreiben. Also in Russland, da waren so 120 Mitarbeiter, die sich vor allem darum gekümmert haben, dass halt die Lüfter funktionieren, dass die Kabel sauber angeschlossen sind. Die hatten ein paar Elektriker, die sich halt um die Elektrik gekümmert haben. Aber das war schon überschaubar, was es gebraucht hat, so ein System zu installieren und aufzubauen. Und deswegen konnten sich halt auch so viele verschiedene, ja, Menschen einfach dran beteiligen. Das fand ich schon spezifisch.
Du hast ja viel mit den Menschen gesprochen. Waren das jetzt alles die Hightech, Bitcoin, Technologie-Experten oder waren das auch ganz normale Menschen, die einfach irgendwie was, ich sag mal, was in die Hand nehmen wollten oder haben davon gehört und haben gestartet? Oder waren das alles High-End-Bitcoin-Profis?
Nee, ich würde schon sagen, du hast da schon, was ich eben noch angesprochen habe, dieses so Learning by Doing Ding. Also, dass da schon einige waren, die halt das Thema an sich interessant fanden, die Technologie-Enthusiasten waren und dann halt angefangen haben. Aus meiner Sicht aber zu der Zeit, wo ich unterwegs war, fast noch mehr bei Ethereum, weil es halt mit Grafikkarten machbar war. Und da waren halt viele, die quasi auf der Ebene das gemacht haben. Im Bereich Bitcoin habe ich schon viele Leute getroffen, die länger mit dabei waren und die sich schon halt sehr tief damit beschäftigt haben und die deswegen ein großes Verständnis hatten, was es braucht, um so eine professionelle Mine aufzubauen, was es halt einfach ganz schlicht Stromkosten, was es Anschaffungskosten von den Geräten, Maintenance, Bitcoin-Preis, also wie kann ich es überhaupt betreiben, dass es in irgendeiner Form lukrativ ist, was bedeutet das alles? Also da hatte ich schon das Gefühl, dass da viele Leute schon sehr tief drin sind, viel, viel tiefer als ich. Ich würde auch sagen, ich habe immer noch nicht alles verstanden, aber schon einiges. Aber trotzdem waren es auch ganz verschiedene Ebenen. Also in auch da wieder vielleicht Russland, würde ich sagen, gab es ein, zwei Leute, die die Software wirklich verstanden haben, was da alles laufen muss. Und die meisten haben eher Tätigkeiten ausgeführt. Und selbst die, die quasi die Software komplett verstanden haben oder die, die Abläufe oder von mir aus auch das Original Paper und halt die ganzen Prozesse, die sich seitdem ergeben haben, selbst die haben gesagt, dass es vielleicht nicht, also dass die es nicht zu 100% alles durchsteigen, sondern halt eben das, was nötig ist, um so eine Mine zu betreiben. Ich habe es, glaube ich, bei euch schon mal erwähnt, es gibt einen ganz guten Brand 1 Artikel, der über die gleiche Mine spricht, die waren da auch ein halbes Jahr später und in dem wird auch nochmal davon gesprochen, dass einer der Betreiber sagt, ja, eigentlich so richtig verstanden hat das auch noch nicht so und er meint, es gibt vielleicht 100, 200 Leute auf dem Planeten, die das alles komplett verstanden haben, so grob. Also deswegen, das ist, ich glaube, also mir geht es auch so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich beschäftige mich seit Jahren damit und es gibt immer noch so ein paar Aspekte, wo ich mir denke, ach so, ja doch, jetzt habe ich es erst eigentlich richtig.
Ich glaube, es gibt keinen, der es richtig schon verstanden hat, weil es so viele Aspekte gibt und vor allem, es wächst ja immer weiter und kommen neue Themen hinzu, egal, ob es jetzt dann philosophische Aspekte, wirtschaftliche Aspekte und dann natürlich das Mining
selber. Ja, egal was.
Auch, genau, das ist das und das wächst ja immer weiter. Also ich,
ja,
das fasziniert ja auch so dran.
Ja, oder wenn du dir nur dich nur mit der Mathematik von so den Seed-Wörtern beschäftigt oder sowas. Ja, da klar kannst du da irgendwie verstehen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass du und jemand anders quasi die gleichen Seed-Wörter generiert. Aber du musst schon irgendwie auch einem Mathematiker glauben, der dir dann erklärt, dass es sehr, sehr, also wie unwahrscheinlich es ist und so Dinge oder halt. Also ich glaube, das ist ja auch das Thema, dass da unheimlich viele gute Ideen zusammenkommen von sehr guten Leuten, die Kryptografie und verschiedene andere Themen so durchstiegen haben, wie man das als Einzelperson vielleicht gar nicht kann. Und das ist halt so der Punkt. Aber ja, ich habe mit Leuten gesprochen, die da sehr tief drin sind und die da wirklich total überzeugt von sind und sich halt seit Jahren damit beschäftigen, und zwar auch zu sehen, schön zu sehen, wie überzeugt die davon waren und wie wenig das auch einen Einfluss hatte, wie das zum Beispiel in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird oder ob da gerade viel Hype drum ist oder eben nicht.
So, du hast jetzt über die russische Mine gesprochen, die ja, wenn ich das richtig verstehe, in einem alten Aluminiumwerk war, also sozusagen dann Weil das Aluminium jetzt nicht mehr gefördert wird und nicht mehr geschmolzen wird, ist aber die Energie da ist, hat sie zwar sozusagen eine neue, die wird die Energie in einem neuen Rahmen verwendet. Das gilt natürlich für Russland oder so, in Schweden oder ich weiß, in Niederlande war es, glaube auch, da ist ja ein bisschen anders wahrscheinlich. Und da kommen dann wahrscheinlich auch die Nachhaltigkeitsaspekte, die du vorher erwähnt hast, auch viel, viel stärker zu tragen. Kannst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, von Schweden oder auch von Niederlande, wie da das Mining eingebunden wird in so eine Art Framework, wo dann auch andere wieder Nutzen draus ziehen und wie man gemeinsam die Energie dann nutzen kann oder die Wärme dann wieder nutzen kann und so weiter.
Ja, in ich war in den Niederlanden, da gab es einen Hoster, der quasi verschiedene Systeme gehostet hat von Personen, die das da hingestellt haben, also die verschiedenen Miner. Was du meinst, war Belgien zum Beispiel. Da war ich auch, da gab es eine Mine, die Biogas verwendet hat. Also die haben schlicht und einfach wirklich auf der Basis von Biogas gemeint. Die haben zum Beispiel während der Pandemie die Überschusskartoffeln von McDonald's, die nicht verkauft werden konnten für Pommes eben, verwendet, um daraus wirklich Bitcoin zu machen. Die haben also relativ nachhaltig durch Biogas gemeint. Die hatten auch eine sehr, sehr fortschrittliche Mine. Es war nicht vergleichbar mit Russland, da hast du gesehen, da sind Profis am Werk, die schon sehr lange in der Computerindustrie aktiv waren und die eben auf der Basis auch ein ganz anderes Setup gebaut haben, was so einfach das ganze System und den Aufbau und auch die Räumlichkeiten und die Strukturen der Mitarbeiter und sowas betrifft. Also da war es Biogas. In Schweden war es so, dass die ein Flusskraftwerk benutzt haben. Das war im Boden, da sitzen einige Miner auf sehr kleinem Raum zusammen. Also da gab es, soweit ich weiß, Riot, die ich besucht habe, waren Genesis Digital. Das war da so, dass es scheinbar sehr, sehr ideale Voraussetzungen gibt. Das war nicht so, dass da eben nur Miner waren. Da waren auch die Serverfarmen von Google oder von Meta zum Beispiel in der Nähe, weil es da wohl günstige Energie gab in Nordschweden, gute Voraussetzungen, weil es eben auch echt kalt war und viel Platz. Das heißt, du hast da einige Kryptominer und da war es auch so, ich habe verschiedene angeschrieben, von einigen gar nichts gehört und die Leute von Genesis waren halt offen. Mich hat da vor allem interessiert, dass die neben der eigentlichen Mine eben auch so ein Gewächshaus stehen hatten, dass die mit der lokalen Universität und einem Startup betrieben haben, um zu sehen, inwieweit die quasi die Abwärme nutzen können, um da Pflanzen zu züchten. Auch da vielleicht noch, es ist so, dass das lang nicht alles immer nachhaltig war, aber dass mich halt die Ansätze interessiert haben, wie man das nachhaltiger machen kann.
Okay, also spannend, dass du da so viele Einblicke im Prinzip hast und erfahren konntest. Also ist es nicht so, oder um das ein bisschen vorzuziehen vielleicht, ist es nicht so, dass du mit einer Vorerwartung hineingegangen bist zu Mining und wie das aussehen soll, sondern dich da hast überraschen lassen oder hattest du irgendwie eine Vorahnung, wie das da aussehen würde und hast deine Meinung vielleicht zu bestimmten Themen geändert? Also gab es da was, wo du gesagt hast, das hat sich irgendwie verändert in meiner Ansicht? Also gerade jetzt, was die, das ist jetzt schon gesagt, die Energiethematik betrifft. Also du hast jetzt von Biogas, von einem Wasserkraftwerk gesprochen. Also alles eigentlich, was eher in die nachhaltige Richtung geht. Hättest du das vorher erwartet, bevor du mit der Recherche angefangen hast? Oder hast du gedacht, ja, das habe ich schon mal gehört, das ist genauso erwartet worden oder habe ich genauso erwartet?
Ich würde sagen, ich habe mir schon gedacht, dass es verschiedene Versionen des Ganzen gibt. Also, dass es eben nicht so ist, dass, das wissen wir ja alle, dass das Mining komplett nachhaltig ist oder komplett auf fossilen Energien beruht oder sowas, sondern dass es auch da eine unheimliche Varianz, also ein Riesenspektrum gibt. Ich würde schon sagen, dass ich die Sachen gesehen habe, die ich vorher recherchiert habe. Dass es aber so war, dass ich lang nicht dieses Ausmaß mir vorstellen konnte, wie das in so größeren Systemen aussieht. Also man hat so ein Bild im Kopf, dass man irgendwo hingeht und da stehen halt ein paar Rechner. Aber ich hatte nie ein Bild im Kopf, dass es irgendwie, Beispiel wieder eine der russischen Minen, wo ich war, 360 oder 320 Meter lang ist und 6 Meter hoch und voll von Rechnern und hat so echt industrielles Niveau hat. Oder ich war ja auch nochmal in Irkutsk, da kannst du auch 30, 40 Meter gehen und da sind einfach nur Reihen und Reihen und Reihen von Minern und halt solche, sowas wie Kamine dazwischen, die die selbst gebaut haben, wo die Abwärme rausgeht. Also so Sachen hatte ich nicht in der Größenordnung auf dem Schirm, obwohl ich mir mal ein paar verschiedene YouTube-Videos angeschaut habe, wo man so ein bisschen was gesehen hat. Also es gibt ja schon so ein paar Sachen online, wo man so ein bisschen Eindruck bekommt. Aber nee, das habe ich nicht gedacht. Und wie gesagt, ich habe auch nicht gedacht, dass es so verbreitet ist, also dass man es überall und auch in so Regionen findet, wo ich es nicht erwartet hätte.
Die großen Miner, die du dir angeschaut hast, waren aber größtenteils auf regenerativen Energien, oder? Du sagst ja, Wasser, vor allem Wasserkraft, ganz große Energiequelle,
ja.
Quasi wie Biogas. Das ist wahrscheinlich auch hängt damit zusammen, dass im europäischen Raum wahrscheinlich die, weiß ich, auf Kohle basierend oder so, halt nicht wirklich, nicht umsetzbar ist, vermute ich mal, oder?
Ja, also ich habe verschiedene gesehen. In Russland war es zum Beispiel so, dass die schon auch einen Anschluss an ein normales Atomkraftwerk hatten, aber okay. Dass die sowohl in dem Standort in der Nähe von Shegeja, also da in der finnischen Grenze, einen riesen Damm hatten und da auch viel mit Wasserkraft gearbeitet haben, als auch in Irkutsk. In Irkutsk ist es einfach so, dass du quasi einen riesen Damm hast in Irkutsk und dass die sehr günstig Strom erzeugen können durch diesen gigantischen Damm. Und die können auch den Einwohnern super Strompreise anbieten. Soweit ich weiß, waren es ungefähr 3 Cent oder sowas pro Kilowattstunde, als ich da war für die Einwohner. Und umgekehrt aber das Doppelte für Unternehmen. Also wie man es genau umgekehrt, da zahlst du als Unternehmen mehr. Und da gab es halt auch viele Privatleute, die gemeint haben. Ich war da an ein paar Stellen, wo halt verschiedene Unternehmen da gemeint haben, die das quasi professionell betrieben haben, viel einfach mit normaler Luftkühlung, aber auch schon Ansätze hatten von so Liquid Mining. Da war es so, dass man sagen kann, ja, die haben auf jeden Fall die Energie von dem Damm bezogen, aber halt schlicht und einfach, weil das die günstigste Energieform war da. Ich würde jetzt noch nicht mal unterstellen, dass denen um Nachhaltigkeit ging.
Ja, okay. Also der Preis macht es dann im Endeffekt.
Ja.
Genau. Und wenn es Hand in Hand geht, ist ja erstmal kein Fehler. Wenn das Regenerative auch noch das günstigste ist, das ist ja, ich denke mal, auch was viele Bitcoiner auch gern unterstreichen, sagen, dass in dem freien Markt eigentlich die regenerativen Energiequellen auch mit die günstigsten sein müssten. Und das ist eigentlich, wenn man das dementsprechend zusammenbringt, so kein Problem sein sollte. Gibt es natürlich auch die anderen Meinungen, aber ja, aber schön zu sehen, dass es hier tatsächlich auch so zusammenpasst.
Ja, und dass es auch so Entwicklungspotenzial fördert, also Innovationspotenzial hat im Endeffekt, wenn man das richtig verwendet. Also da gibt es ja auch so Ansätze hier in Deutschland, was machst du mit so Überschussenergie von irgendwie, ja, sowas wie zum Beispiel Windkraft und so Themen.
Ja.
Wobei ich halt, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht unterstellen, dass das alles unheimlich grün ist.
Ja,
sondern nur, ich glaube, wir sind hier in der Entwicklung und ich glaube auch, dass es halt ein unheimliches Spektrum ist und dass das so groß ist, dass du eben gar nicht sagen kannst, da sind nur Leute mit Interessen bei nachhaltiger Energie oder jeder betreibt Bitcoin-Mining, weil er davon überzeugt ist oder jeder will nur damit Geld machen. Es ist halt so ein Riesenspektrum, dass ich genau das eben zeigen wollte, dass es eben nicht nur eine Richtung ist, sondern dass es eine unglaublich große Welt ist, die da gerade entsteht und dass es eben nicht so ein komplettes Schwarz-Weiß oder ein komplettes alles ist negativ, alles ist positiv ist, sondern dass du dir das genauso anschauen musst wie jedes andere gigantische System, was halt unheimlich viele Facetten hat. Und das war so auch Kern der Arbeit, eben halt zu zeigen, dass es nicht so ein eindimensionales Bild ist, wie es manchmal in den Medien gezeigt wird, sondern halt ein großes Ökosystem ist.
Ich kann mir vorstellen, dass in Russland, wo du meintest, dass da die, wenn da die Aluminiumindustrie dann weggeht, dann hat es ja auch einen extremen strukturellen Einfluss, wenn da plötzlich eine neue Industrie sich ansiedelt, die ja sonst, also die Arbeitsplätze werden ja wahrscheinlich sonst weggefallen. Also so haben die das Dorf oder die Einwohner der Umgebung ja plötzlich auch neue Arbeitsplätze wahrscheinlich gewonnen.
Ja, also das Dorf, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nawozny, da in der Gegend, hat so knapp über 20.000 Einwohner, meine ich, und einige davon sind jetzt halt darüber beschäftigt. Und die haben halt auch gesagt, also so wird es mir zumindest gesagt, im Prinzip ist jetzt erstmal egal, ob es Aluminium ist oder Bitcoin. Hauptsache, die Leute haben da Arbeit, weil sonst gibt es da auch nicht so unheimlich viel im Endeffekt. Und insofern war das ein willkommener neuer Arbeitgeber in der Region einfach.
Jetzt hast du viel über die großen Industrien. Hattest du im späteren Verlauf auch nochmal Kontakt zu kleineren Minern oder hast du schon irgendwie, ich weiß nicht, gemerkt, in welche Richtung das geht, also vom Kleinen zum Großen hin? Du hast bei der Führung, über die wir nachher vielleicht noch kurz sprechen können, die du in Ulm anbietest, oder die Ausstellung, mal gesagt, dass du vom Kleinen zum Großen die Entwicklung so mitmachen durftest. Also dass, als du begonnen hast, alles noch sehr vielleicht einfach war, noch nicht so hoch professionell und am Ende hin das sehr professionell wirkte. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen was zusammenfassen, wie du das gesehen hast oder wie du das wahrgenommen hast?
Ja, also man hat schon gesehen, dass über die Zeit ein paar Sachen nicht mehr ganz so einfach waren. Gerade in Europa oder in Deutschland hat das ganze Thema Energie. Also dass halt eben, wir hatten ja 2021 so einen Hype auch noch um Grafikkarten, dass die auf dem Markt irgendwie auf einmal unheimlich viel gekostet haben. Und dass du die, also jetzt nicht wegen Bitcoin, sondern eher wegen Ethereum natürlich. Aber im Endeffekt hat man da mit einer Zeit gesehen, dass das eben irgendwann nicht mehr rentabel war und die Leute da eben nicht diese Minen aufrechterhalten konnten. Ich habe es auch noch ein bisschen weiter verfolgt, die Leute, die ich besucht habe. Man hat genauso gesehen, dass das Mining im Kleinen, also gerade mit so Antminern oder sowas im Keller immer mehr abgenommen hat hier in Deutschland, auch Energiethema, und dass du halt sehr gut und professionell aufgestellt sein musst, um das in einem gewissen Größengrad überhaupt noch zu betreiben. Und das hat man schon gesehen, dass es eine Professionalisierung gibt, meiner Meinung nach, auch noch über das hinaus, was ich zeigen konnte. Das Buch hört ja so im Endeffekt Anfang 2022 auf, die Fotos. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, dass es immer neue Werke gerade in den USA gibt und dass da auch nochmal modernere Systeme stehen, die ganz anders mit der Energie und mit der Abwärme umgehen können. Und dass es, wie gesagt, so Ansätze gibt, quasi Excess Energy und sowas zu nutzen. Also da siehst du schon, dass die Leute sich einfach, also dass es nicht mehr nur wie vor, von mir aus 10 Jahren, so Enthusiasten waren, die Technik erstmal etabliert haben und überhaupt irgendwie genutzt, sondern dass es mittlerweile schon sehr gut gerechnet ist, was Sinn macht, was an welcher Stelle Sinn macht, wo man die Energie abnehmen kann, wo überhaupt genug Platz ist. Selbst in Russland war es schon so, dass die sich länger überlegt haben, okay, wo muss denn die Mine hin? Die muss weiter weg vom Wald sein, dass ich nicht irgendwelche Pollen oder so habe, die das System verstopfen. Im Idealfall steht die ein bisschen auf dem Berg, so dass die Luftverhältnisse gut sind, also dass der Wind gut durch die Mine fließt. Im Idealfall ist er weit weg von größeren Siedlungen, sodass halt die Energiepreise entsprechend sind oder zumindest da, wo die Energiepreise günstig sind. Also solche Sachen fließen da halt total in die Überlegungen ein, wenn man sowas in größerem Maße macht, und auf der Basis lässt sich es dann halt auch sinnvoll betreiben. Und ich glaube, die Dinge, die dann halt vor 5 Jahren oder so noch Sinn gemacht haben, die sind jetzt halt ein bisschen aus dem Markt gewaschen, weil es halt durch Energie, Personalkosten und solche Themen halt schwieriger geworden ist.
Ja, also es professionalisiert sich natürlich dann auch immer weiter. Du sagst, das Projekt ist 2022, bis 2022 sind die Bilder sozusagen. Wenn die Entwicklung geht weiter, hast du Pläne, da auch das weiter zu begleiten? Also hast du Pläne, vielleicht andere Miner noch zu besuchen oder neue Aspekte reinzubringen? Vielleicht auch haben wir irgendwelche Hörer, die dann sagen, hey, ich habe hier auch was Cooles, ich würde es ganz gern mal dem Danny vorstellen, vielleicht ist er interessiert. Also hast du vor, weiterzumachen oder ist das Projekt so für dich jetzt abgeschlossen und erstmal in den Zuschauern und sagst, okay, das war ja schön, aber jetzt widme ich mich anderen Sachen?
Es ist absolut so, dass ich es gern weitermachen will. Ich habe ja schon erwähnt, dass gerade so die Kontakte und der Zugang so ein Thema waren und dass dadurch, dass das Projekt jetzt so weit sich entwickelt hat, wie es sich eben entwickelt hat, sich viele Kontakte ergeben haben, die ich gern weiter nutzen würde und die ich halt gerne weiter vertiefen mag. Ich habe zum Beispiel jetzt halt die Möglichkeit, ein paar Minen in Texas und in den USA anzuschauen und bin da auch offen eingeladen worden, weil die Fotos und das Buch und die Art der Berichterstattung den Leuten, die gezeigt werden, auch dementsprechend gefallen haben. Also heißt, die fühlen sich repräsentiert, was mir halt wichtig war. Die haben alle das Buch gesehen, die meisten haben auch eine Ausgabe des Buchs bekommen und die wissen quasi, was mit den Inhalten passiert ist. Und auf der Basis haben dann viele gesagt, ja, cool, ich würde noch gern zwei, drei Bücher bestellen oder komm gern wieder bei uns. Also ich wirklich auch Genesis zum Beispiel, die haben gesagt, komm gern wieder in Schweden vorbei, wir haben das Werk erweitert oder wenn du nach Texas magst, bist du auch herzlich eingeladen, das zu zeigen. Was am Anfang eben die größte Schwierigkeit war, überhaupt Leute davon zu überzeugen, dass du da rein kannst. Deswegen, allein deswegen würde ich es weiter betreiben. Ich würde es auch gern deswegen weiter betreiben, weil ich weiterhin davon überzeugt bin, dass das eben ein Thema ist, was noch sehr, sehr lange uns halt beschäftigen wird und halt einen Einfluss auf die Zukunft haben. Deswegen finde ich es weiter wichtig. Also ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Bei mir ist es immer so ein bisschen die Frage Zeit. Und wirklich auch Budgetfrage. Ich habe viel davon privat gestemmt. Für das Buch gab es dann eine Förderung von VG Bildkunst. Es ist aber trotzdem so, dass halt wirklich relevant ist, wenn du nach Texas fliegst, budgetär genauso und was die Zeit betrifft eben. Aber vielleicht, um das noch mitzunehmen, wenn wirklich jemand Interesse hat, meldet euch gerne. Ich bin mit verschiedenen Leuten in Kontakt, die auch noch nicht im Buch aufgetaucht sind. Gerade in Augsburg gibt es ein paar interessante Entwicklungen, was so Energienutzung und solche Themen betrifft. Aber wenn jemand Interesse hat, sehr, sehr gerne. Ich denke, also A, interessiert mich immer noch die Ästhetik. Ich finde es immer noch total, was mich halt irgendwie anzieht. Und B, glaube ich halt, dass es ein Ding ist, was mit dem Buch nicht abgeschlossen ist, sondern was so der erste Schritt war. Was so ein bisschen so die, ich weiß, die Anfänge sind noch mehr zurück, aber so ein bisschen die Anfänge zeigt von der Art, wie es ist. Also, dass da immer noch Leute vorkommen, die das halt privat machen, die das im Kleinen machen, die so ein bisschen eher die Leute repräsentieren, die das eben so größer gemacht haben, aber dass es dann so langsam in diese Richtung geht von wirklichen Unternehmen und größeren Farmen und der Professionalisierung und der Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema Energie und Nachhaltigkeit halt. Und das war so ein bisschen die Idee von dem Buch, die ich unheimlich gern weiterführen würde, wenn man mich lässt, wenn man mich einlädt und wenn es halt von der Zeit her machbar ist.
Ich finde das auch super spannend, weil du hast angefangen mit kleinen Nutzern oder kleinen Minern, bist dann zur Industrie gegangen, dann so ein bisschen in die Nachhaltigkeit und ich sehe da so ein bisschen so eine Spirale, die jetzt wieder zu, zwar hochprofessionalisiert, zu den kleinen, zum kleinen Mining kommt. Also ich denke da gerade an Heizungen oder ja, Warmwasseranlagen, die für den Einzelnen vielleicht relevant sein könnten, die zwar damit nicht zwingend Profit machen, aber die halt die Abwärme noch nutzen und so. Dreht sich die Spirale weiter wieder zu dem Einzelnen hin, aber dafür jetzt hochprofessionalisiert. Also es wäre sicherlich spannend, wenn du mehr Fotos machen kannst für für die, ich sag mal, für die kleinen Leute, die dann, wo du dann siehst, ah, da steht ein Miner im Wohnzimmer, der als Heizung, ja, der als Heizung verwendet wird.
Ja, oder in New York gibt es so ein Spa, was, glaube ich, irgendwie 3-4 Whirlpools mit Bitcoin-Minern betreibt.
Ja. Da macht es dann auch Spaß, hier Fotos zu machen.
Ja, also jetzt ab von, ob das jetzt unheimlich viel Sinn macht, aber ich glaube, da muss man auch mal fair sein und sagen, es muss nicht immer alles Profit abwerfen. Es gibt auch Ansätze, die sich erstmal irgendwie einfach als erstmal technisches Konzept oder so etablieren können und dann kann man immer noch sehen, ob es in irgendeiner Form ausrollbar ist oder sowas in der Art. Wir sind ja echt noch früh in dem ganzen Thema.
Ja, absolut. Ich glaube auch, wir haben jetzt den Hörern auch, oder die Hörer sehr neugierig gemacht. Wir haben vorher erwähnt, dass es ja eine Ausstellung in Ulm im Stadthaus gibt. Die ist, glaube ich, noch bis zum 11. Februar, wenn ich richtig liege. Du hast aber auch erwähnt, dass die Ausstellung dann weiterziehen wird, im Norden oder da auch teilweise zumindest. Nee, ich weiß nicht, kannst du das kurz nochmal sagen, für alle, die jetzt interessiert sind, die Bilder gern sehen würden. Das Buch gibt es natürlich auch, können wir auch dann, werden wir auf jeden Fall noch verlinken dann in den Shownotes. Aber ja, der die Bilder in der Ausstellung sehen will, wo müsst ihr denn hinkommen oder wo kann man die denn sehen?
Genau, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in der Nähe seid, also Süddeutschland, dann würde ich noch bis zum 11. Februar ins Stadthaus gehen, weil da die umfangreichste Ausstellung im Moment ist. Also es sind so die 40 Bilder mit die wichtigsten aus dem Buch. Dann ist natürlich eben die Möglichkeit, einfach das Buch, also Proof of Work, bei Hartmann Books zu bestellen, weil man dann hat die Möglichkeit, hat alles zu sehen. Und dann ist es so, dass im Moment parallel eine Ausstellung in Hamburg im Museum der Arbeit läuft. Die läuft noch bis Mai. Ich müsste aber jetzt echt selbst schauen, bis wann im Mai.
Ja, das schauen wir einfach raus und
verlinken. Sekunde, warte mal, ich habe hier sogar einen Flyer. Ach, bis 1. Mai. genau, und danach, aber das müsste ich wirklich raussuchen, wandert die Ausstellung, die im Moment in Hamburg ist, in die Völklinger Hütte, das Weltkulturerbe im Saarland. Es ist eine größere Ausstellung, muss man dazu sagen, die nicht nur quasi meine Arbeiten zeigt, sondern verschiedene Arbeiten von verschiedenen Künstlern. Da sind so Leute wie Sebastian Salgado dabei, die kennen vielleicht manche, die sich mit Fotografie beschäftigen. So ein älterer Schwarz-Weiß-Fotograf, der zum Beispiel Ressourcenabbau und sowas gezeigt. Also da geht es um das ganze Thema Ressourcen, Energie, Mining. Also witzigerweise heißt die Ausstellung echt Man in Mining. Und bei meinem Teil geht es halt quasi um das Mining von Krypto und bei anderen geht es halt um das Mining von Diamanten, seltenen Erden, Gold, Kohle und die ganzen Themen. Die Ausstellung ist eben jetzt in Hamburg im Museum der Arbeit und ab Mitte des Jahres in der Völklinger Hütte.
Okay, das ist sehr gut. Das heißt also, unsere Zuhörer, die ja auch in Deutschland verteilt sind, haben alle die Chance, sich das anzuschauen an verschiedenen Orten. Müssen im Zweifel ein bisschen geduldig sein, bis die Ausstellung zu ihnen kommt.
Und teilweise in Ulm bietest du da noch Führungen an? Also kann man Führungen mit dir persönlich noch buchen? Wir hatten das ja Glück, ja mit dir persönlich eine Führung zu machen. Ist das,
ja, es ist
das
so, Konzept dass
immer noch oder ist das bis jetzt, bis Mitte Februar dann eine rein, ich sag mal, normale Ausstellung, die man sich anschauen kann?
Ja, also es ist so, dass wir morgen am 18. Januar, und ich glaube, so schnell wird der Podcast nicht online sein.
No pressure, no pressure.
Ja, genau. genau, da wäre die letzte Führung, aber die ist auch schon ausverkauft. Also witzigerweise findet das Thema echt viel Anklang. Also die letzten 3 Führungen waren komplett ausverkauft. Und ich weiß gar nicht mehr, ob die erste auch, aber gerade nicht sicher, aber es ist selten und im Prinzip waren echt jedes Mal sehr viele Leute da, die wegen der Bilder, aber auch wegen dem Thema da waren. Also man muss wirklich sagen, dass es gerade da so ist, dass unheimlich viele Themen auch nicht eben direkt zu den Bildern kommen, sondern eher zu dem, was ist denn das Bitcoin, wie komme ich daran, warum ist das was wert? Also diese ganzen Themen, die man halt hat, wenn man sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat und erstmal versucht zu verstehen, was ist das? Also wir haben viele Leute in den Führungen, die wirklich da sind, um überhaupt mal sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann haben wir aber immer wieder auch Leute dazwischen, die halt selbst Miner sind oder die sich mit Bitcoin schon seit Jahren beschäftigen und sich auch freuen, einfach mal zu sehen, wie das abgebildet wird eben. Also es ist beides und es ist wirklich cool, dass das halt so angenommen wird.
Und nochmal, bist du bei Führung, bietest du Führung noch an oder?
Ah, sorry, ja. Diesen Donnerstag ist eigentlich die letzte Führung. Wenn sich aufgrund von dem Podcast jetzt nochmal 10, 20 Leute finden, die unbedingt eine Führung haben wollen, dann meldet euch gerne. Ansonsten war es eigentlich die letzte Führung, die mit dem Stadthaus geplant ist. Es ist aber wirklich auch so, die Ausstellung ist noch bis 11. Februar da. Wenn ihr in die Ausstellung geht, dann liegt sogar ein Tagebuch von mir aus, also wo so ein bisschen beschrieben wird, was ich erlebt habe und die Bilder so ein bisschen beschrieben werden. Also es ist gar nicht so unmöglich, das auch ohne mich zu machen, die Ausstellung zu besuchen. Aber falls es da Interesse gibt, ich bin da auch offen. Also mir macht das ja auch Spaß. Mhm.
Kannst du vielleicht nochmal, also du hast schon ein bisschen die Leute beschrieben, die zu dir kommen. Jeder hat ja wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen gemacht mit Menschen und Bitcoin und wie sie darauf reagieren. War die Resonanz hauptsächlich eher positiv oder gab es auch negative Resonanzen? Kannst du das vielleicht nochmal kurz umreißen, wie der Typ Mensch, der zu dir gekommen ist, aussah oder sich die Ausstellung angeschaut hat und gegebenenfalls ins Gästebuch, glaube ich, eingetragen hat?
Ich will es gar nicht so rosa-rot malen, aber ich habe echt wenig schlechtes Feedback gehabt. Also jetzt gar nicht auf die Bilder, meine ich, also auf die Ästhetik oder so, sondern auch aufs Thema. Also es waren echt vor allem Leute da, die wissen wollten, was das ist. Und die waren noch nicht so, ah, was ein Quatsch oder ich verstehe immer noch nicht, warum das was wert ist, sondern die waren offen, die haben diskutiert. Die haben teilweise sogar so lange diskutiert, dass man irgendwann mal sagen musste, okay, um Gottes Willen, wir müssen jetzt mal weiter, so ungefähr. Also da haben sich echt tolle, tolle Diskussionen ergeben und immer wieder auch Fragen über Fragen, wenn man von A nach B kommt zu C, also und wie mache ich das jetzt, dass ich irgendjemand da, wie kann ich denn mit Bitcoin dann überhaupt bezahlen und so Sachen, wie komme ich denn an Bitcoin, wie funktioniert, was machen die Leute da mit diesen Rechnern, was heißt denn Mining und so Sachen, also es ist auch wirklich so, dass ich denke mal, die meisten Hörer hier sich ja total mit dem Thema beschäftigen, aber dass ich auch immer aufpassen muss bei so Führungen, dass ich wirklich von Grund auf anfange und eben nichts voraussetze, weil du fängst dann einfach an, von Mining zu erzählen und dir fällt dann beim ersten Mal in der Führung auf, dass überhaupt nicht klar ist, was Mining überhaupt bedeutet und dass du erstmal einen Schritt zurück machen musst und überhaupt erklären, was da passiert auf diesen Rechnern und was die da tun, also dass die Blöcke an die Kette hängen und dass die kryptografische Rätsel lösen und halt Transaktionen verifizieren und so Dinge. Was ist eine Transaktion? Was heißt denn überhaupt verifizieren? Also das ist dann relativ schnell da, wo man wirklich so die Basics erklärt, aber die Leute wirklich zuhören, das wissen wollen und auch echt lang da sind halt. Ja, also es ist, ich hatte es so gut wie nie, dass jemand total dagegen war oder voll dagegen gehalten hat, dass jetzt häufiger das kritische Fragen gestellt werden, total, völlig okay. Aber es ist wirklich nie passiert, dass es irgendwie eskaliert ist oder dass jemand gesagt hat, das ist alles Betrug oder das ist alles totaler Quatsch, sondern wir haben echt interessiert diskutiert, bis hin, dass Leute mich dann danach noch irgendwie gestoppt haben und nochmal danach irgendwie wirklich so, ja, jetzt erklär es mir nochmal. Ich habe den Teil noch nicht verstanden. Wie hat das nochmal funktioniert? Also war wirklich toll, dass so viele da offen waren. Und man muss wirklich sagen, dass bei so Ausstellungen halt häufig auch ein bisschen älteres Publikum da ist und selbst die halt total offen waren und Fragen gestellt haben. Ich habe aber auch Leute gehabt, die irgendwie 17 waren und selbst quasi mit Kryptowährungen entwickelt haben und so.
Also das heißt, die Frage, die ich mir immer stelle oder viele andere auch, wie boardet man die Leute auf Bitcoin, dass Ausstellungen ein gutes Konzept sind.
Ja, vielleicht anfassbar machen. Ja. Ich glaube wirklich, dass es dieses Ding ist, also dieses, das nicht anfassbare anfassbar machen. Ich sage ja auch immer, deswegen hängt in der Ausstellung auch das eine Bild von dieser Bitcoin-Münze, die es ja eigentlich nicht gibt, aber die halt dieses nicht anfassbare Asset irgendwie repräsentiert. Und ich glaube, das Ding ist wirklich, dass die Leute einfach kein Bild haben. Also die haben kein Bild von den Menschen, die es betreiben. Die müssen ja irgendwie irgendwas vertrauen, was weltweit existiert, aber was irgendwie kein Land ist und kein Unternehmen und keine Bank oder so. Deswegen halt mein Projekt, um halt zu zeigen, okay, die Leute gibt's und diese ganzen Minen gibt's und da Einblick zu gewähren. Aber es ist wirklich dieses Anfassbar machen in irgendeiner Form. Das existiert, das ist nicht morgen weg. Das hat einen langfristigen Wert in irgendeiner Form. Da stehen viele Leute dahinter. Und ich glaube wirklich, das Ding oder halt irgendwie, also ich komme ja witzigerweise aus dem Bereich jetzt rein professionell von meinem Hintergrund auch der Professur, so User Experience, Usability. Und ich glaube wirklich, dass das große Ding ist, dass je einfacher die Nutzung wird und je mehr Leute da einfach irgendwie Zugriff drauf haben, umso mehr wird sich das Ganze halt in irgendeiner Form dann auch etablieren. Das größte Ding ist wirklich so, dass UX, also User Experience Problem, dass die Menschen halt einfach in irgendeiner Form das anwenden können. Und da ist es, glaube ich, noch ein Riesending. Und klar, wäre es das Beste, wenn wir alle irgendwie diese Währung, sorry, Währung, egal wie es wer sieht, das Asset oder was auch immer, auf einem Cold Wallet und so, also speichern und in irgendeiner Form alle unsere eigene Node betreiben und so Geschichten. Aber ich glaube, die große Mehrheit braucht halt einfache Anwendungsfälle und anfassbare Beispiele und irgendwie Bilder, dass die halt damit aufsteigen. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, und ich glaube auch, dass die Ausstellung oder auch diese Bilder diese Brücke einfach schlagen für jemanden, der mit dem abstrakten Thema noch nicht sehr in Berührung gekommen ist, einfach sieht, also dass es greifbarer wird, einfach. Ich glaube, das ist richtig schön an den Bildern und wie facettenreich ist das Ganze auch ist.
Ja, und es macht auch irgendwie Spaß. Also ich muss ja auch sagen, ich habe das Originalpaper von Satoshi gelesen. Ich schaue aber auch gerne einfach Videos und Bilder halt, ja. Und
Ja.
deswegen ist der Zugang da vielleicht auch dann auch ein bisschen einfacher.
Und vor allen Dingen hat man auch mal eine andere einen anderen Zugang zu dem Thema. In den Medien fragt man sich oft, ist das jetzt sehr positiv, sehr negativ dargestellt? Auch bei YouTube gibt es sehr positive Darstellungen und sehr negative Darstellungen. Und was ich halt ganz interessant fand, war, dass du dich quasi aus dem neutralen künstlerischen Blickwinkel nicht bewertend dem Thema gewidmet hast, was vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema ist oder ein wichtiger Zugangspunkt, dass man weiß, okay, dein Fokus ist nicht darauf, irgendeine Agenda zu verfolgen, sondern dich interessiert die Ästhetik und deswegen schaust du dir alle Facetten davon ab. Also man hat die Möglichkeit, ein relativ neutrales Bild von Bitcoin zu bekommen, denke ich.
Ja, es war auch die Idee. Also im Endeffekt würde ich auch niemand vertrauen, der mir sagt, es ist alles nur gut, positiv, Hype, wir werden alle Millionäre, irgend sowas. Ich würde aber auch niemand vertrauen, der sagt, okay, es ist alles nur im Darknet, es macht überhaupt keinen Sinn und so. Ich glaube, man braucht da einen nüchternen Blick drauf. Und es ist irgendwie für die meisten Menschen eher schwierig. Die sind nämlich alle gar nicht so naiv, wie man einfach denkt. Wenn die jemand sehen, der auf YouTube das ganze Thema über den grünen Klee hypt und denen sagt, okay, investier mal 1.000 Euro, in irgendwie 10 Jahren sind es 1 Million oder sowas, dann sind da mehr Leute skeptisch, als wenn die einfach normale Leute treffen und einfach sehen, okay, da sind normale Leute dahinter, die finden das Thema gut, die wollen damit was bewirken. Die haben da eine Idee. Also es ging mir ja auch so, zum Beispiel, also die Gruppe, die ich hier in Ulm getroffen habe, die ist ja auch divers, aber das sind einfach normale Leute bei Bitcoin im Turm, die sich halt mit dem Thema beschäftigen, es interessant finden. Das weckt für mich viel mehr Vertrauen, wie wenn ich irgendeinen Typen auf YouTube sehe, der mir erzählt, wie ich irgendwie Chartanalyse mache, dass ich möglichst viel Geld und in 3 Jahren irgendwie 400, 500% meines Einsatzes habe, weil ich glaube, dass jemand Normales da schon dann halt ein Pyramidenschema drunter vermutet eher.
So, sehr gut. Perfekt zum Thema Pyramidensystem ist die Verbindung abgerissen, aber wir sind wieder da. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass manchmal die Sachen gar nicht so schwarz-weiß sind, wie sie dargestellt. Also klar gibt es immer Klicks, wenn man die Sachen schwarz-weiß darstellt, aber um das nochmal zusammenzufassen, im Prinzip bekommt man, glaube ich, bei dieser Art von Vermittlung zum Thema Bitcoin einen guten Überblick. Okay, magst du vielleicht noch was kurz erzählen, wie man dich unterstützen kann? Du hast ja schon ein paar Worte gesagt, wie man dich erreichen kann, wenn man dich kontaktieren möchte, wie man dich kontaktiert?
Vielleicht generell mein Name, also dannyfranzrek.com wäre die Website. Da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse, falls ihr mich erreichen möchtet. Gleiches gilt aber auch für Instagram, also einfach @dannyfranzrek. Gerne jederzeit, also wenn es um das Thema geht, einfach was zu zeigen oder wenn ihr ein interessantes Thema habt, würde mich sehr freuen. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, auch sehr gerne, weil ehrlich gesagt bisher ich das aus meinen Mitteln mache, weil es mich einfach interessiert wirklich und mir das unheimlich Spaß macht. Deswegen, ach Gott, meldet euch einfach. Wir können ja reden, sehr gerne einfach. Per Mail oder eben über Instagram und ansonsten
da helfen schaut wir euch dann
das Buch oder die Ausstellung an.
Okay, cool. Dann fehlt, glaube ich, nur noch eine Bitcoin- oder Lightning-Adresse auf deiner Webseite oder deinem Instagram.
Das müsste ich und dann nochmal mit meinem Steuerberater. Ja, nee.
Genau. Cool. Dann vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, dass die Ausstellung so ein großer Erfolg war und hoffentlich noch ist. Und bin gespannt, was noch alles kommt. Genau, und das Buch kann man auf deiner Webseite bestellen? Oder?
Auf der Webseite gibt es den Link zum Verlag. Also auf jeden Fall geht auch bei jedem normalen Buchhändler, gibt es auch. Also das sollte kein Problem sein. Vielleicht nochmal, es heißt halt Proof of Work, weil das so ein bisschen die Grundthematik war. Aber vielen Dank auch nochmal an euch. Also hat echt Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und wir bleiben ja ohnehin in Kontakt. Also danke nochmal.
Ja, sehr gern. Alles klar. Und dann, wenn ihr uns weiterhören wollt, Bitcoin im Turm, bitcoin-turm.de oder auf Twitter. Genau. Alles klar. Ich wünsche euch was.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bis dann. Macht's gut. Ciao. Danke.